Ja, worum geht der dritte Tempel? Ihr könnt euch entsinnen, dass wir geredet haben über den Gedanken des Prämillennianismus, dass Christus kommt vor dem Millennium. Jede Bibelstelle zeigt darauf und dass die Toten auferweckt werden und dass die Lebendigen, die in Christus sind, in einem Augenblick verwandelt werden und ihm entgegengerückt werden in der Luft. Das ist, was die Bibel lehrt. Aber das ist nicht, was die Evangelikalen lehren. Denn genau wie Finney damals, glauben sie, dass das Millenniumreich hier auf Erden aufgerichtet wird. Und dann haben sie noch die Theologie, dass die Christen eigentlich nichts damit zu tun haben, sondern dass die entrückt werden und dass die Juden mit denjenigen, die unbekehrt waren, hier auf Erden bleiben, kriegen also noch eine Chance. Und die Juden werden das Königreich erben. Und Christus wird hier unten regieren. Das ist, was die messianischen Juden glauben. Sie glauben also an eine nationale Erlösung. Das Tragische ist, dass die armen Christen dann ohne Christus 1000 Jahre im Himmel warten müssen. Also der dritte Tempel soll gebaut werden, denn nach der Lehre der katholischen Kirche muss der Antichrist nicht der Papst sein, es muss jemand anders sein. Die Reformation hatte natürlich gezeigt, dass es der Papst ist. Also mussten sie dieses Problem lösen und so haben sie eine Theologie in die Welt geschickt, wo die Tage, die in der Bibel beschrieben werden, buchstäbliche Tage werden. Und dann haben sie die letzte Woche in der Prophezeiung im Buch Daniel in die Zukunft reingeschmissen und gesagt, es wird einer kommen und er wird ein Jude sein und er wird sich in einem neuen Tempel, wird er derjenige sein, der der Antichrist ist. Gut, und wir schauen mal diese Theologie an und was da so vor sich geht. Am 5. Juli in 2018 trafen sich die jüdischen Leiter mit Papst Franziskus zum 50. Jahrestag des Dokumentes »Juden töten Jesus nicht«. Ein interessantes Dokument und wir wissen, dass Papst Benediktus den Juden erklärt hat, dass sie nicht schuldig waren an dem Tod Christi. So ein halbes Jahrhundert, nachdem das Zweite Vatikanische Konzil seine bahnbrechende Erklärung Nostra Aetate zu interreligiösen Beziehungen veröffentlichte, die zusammen mit anderen Dingen die Juden als Ganzes der Schuld für Christi Tod entbindet, trafen sie sich, um diese Erklärung zu feiern. In seinem Treffen mit den Rabbinern lobte Franziskus die Antwort besonders für die Bestätigung, dass Religionen von moralischer Haltung und religiöser Erziehung gebraucht machen müssen, nicht von Krieg, Zwang oder sozialem Druck, um Einfluss zu nehmen und zu inspirieren. Das Evangelium soll nicht mehr verkündigt werden, es soll ein Sozialevangelium verkündigt werden, dann können alle Religionen daran teilhaben. Dies ist äußerst wichtig. Möge die Ewige eine unsere Zusammenarbeit segnen und erleuchten. Jetzt wäre es die ewige Eine oder der ewige Eine, sodass wir zusammen seine Pläne annehmen und besser ausführen können, sagte Franziskus, bevor er seine Rede mit Shana Tova, einem Neujahrsgruß für den anstehenden jüdischen Jahreswechsel, beendete. In ihrer Erklärung riefen die Rabbiner auf die Kirche auf, sich uns in der Ausweitung unseres Kampfes gegen den neuen Barbarismus unserer Generation anzuschließen, nämlich gegen den Radikalableger des Islam. Also der Kampf ist nicht gegen Islam, es geht gegen den radikalen Islam. Der radikale Islam bedroht den Weltfrieden im Allgemeinen und christliche oder jüdische Gemeinschaften im Besonderen, stellte das Antwortpapier fest. Wir rufen alle Menschen guten Willens, und das ist immer so ein katholischer Spruch, guten Willens, genau was das heißt, das kann nur das Papsttum definieren. Was heißt es, guten Willens zu sein? Ihre Kräfte zu bündeln, um dieses Übel zu bekämpfen. Also der Papst besucht Jerusalem und die Juden haben keine Schuld am Tod Christi. Es waren ja nicht die Juden, die ihn gekreuzigt haben, sondern die Römer. Und ist ja gut, dass wir einen Papst Benediktus haben, der das dann auch bestätigen kann. Jetzt, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus mit dieser Lehre, dass die Juden in dieser Lehre endgültig hier regieren werden mit dem kommenden Messias und 1000 Jahre lang das Königreich hier erben werden? Was war die christliche Theologie? Da habe ich gedacht, ich will nicht sagen, was die Adventisten lehren, was lehren die anderen? Also Dr. Cornelius Venema ist Präsident und Professor für Lehrfragen an der Mittelamerikanischen Reformierten Theologischen Hochschule. Er ist auch Hilfgeistlicher an der Redeemer Dyer und so weiter. Und er schreibt einige Bücher und sein Thema, die Kirche und Israel. Durch die ganze Geschichte der christlichen Kirche zog sich immer eine besonders wichtige Frage. Welchen Platz nimmt Israel in Gottes Heilsplan ein? Mit dem Aufkommen des Dispensationalismus als einer gängigen eschatologischen Ansicht und der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 ist die theologische Frage nach Gottes Plan für Israel in der neuen Geschichte noch dringlicher geworden. Nach dem Holocaust, dem Versuch der Nazis, die Juden in ganz Europa während des Zweiten Weltkrieges auszurotten, wurde die Frage nach der Beziehung der Kirche zu Israel auch von Neuem durch die traurige Realität des Antisemitismus berührt, der, wie manche behaupten, zu jeder christlichen Theologie gehört, die an einem Weg der Erlösung für Juden und Griechen durch Glauben an Jesus Christus festhält. Mit anderen Worten, die allgemeine Sicht ist, dass wenn man glaubt, dass die Erlösung nur durch Jesus Christus kommt, dann ist man eigentlich ein Antisemit. So sagen sie. Wenn evangelikale Christen das Verhältnis der Kirche und Israel thematisieren, prägen ja bestimmt die Vorstellung des prämillenaristischen Dispensationalismus in Bezug auf Gottes besonderen Plan mit Israel die Debatten. Obwohl dies eine relativ neue Ansicht in der Geschichte der christlichen Theologie ist. Also diese Idee, dass es eine Dispensation gibt und dass die Dispensation des Königreichs bald kommen wird, ist eine neue christliche Theologie. Im klassischen Dispensationalismus hat Gott zwei verschiedene Völker. Ein irdisches Volk, Israel, und ein himmlisches Volk, die Kirche. Das ist die Lehre. Gemäß des Dispensationalismus lenkt Gott den Lauf der Erlösungsgeschichte anhand von 7 aufeinanderfolgenden Dispensationen oder Erlösungsformen. Während jeder Dispensation prüft Gott Menschen durch eine bestimmte Offenbarung seines Willens. Unter diesen Dispensationen sind die drei wichtigsten die Dispensation des Gesetzes, da waren die Juden drunter, sie mussten dem Gesetz horchen. Dann die Dispensation des Evangeliums, das waren die Christen, die das Evangelium verkündigt haben. Und dann kommt die Dispensation des Königreiches, wo die Juden wieder regieren werden. Die traditionelle reformierte Sichtweise ist aber ein Volk Gottes. Im Gegensatz zu der scharfen Trennlinie zwischen den zwei Völkern Gottes in dieser Lehre, beharrt die historisch reformierte Theologie auf der Einheitlichkeit von Gottes Programm der Erlösung durch die ganze Geschichte hindurch. Durch den Sündenfall Adams als Repräsentant der Menschheit und deren leitende Bündnispartner haftete allen Menschen als seinen Nachkommen Verdammung und Tod an. Römer 5. Kraft der Sünde Adams und deren Auswirkungen auf die ganze Menschheit fielen alle Menschen unter den Fluch des Gesetzes und wurden Erben seiner sündiger, verdorbenen Natur. Und dann endet er mit diesem, er sagt also ganz eindeutig, das war nie eine christliche Lehre, das ist eine neue Lehre. Und die christliche Lehre war immer, es gibt nur ein Volk Israel und das typische Israel ging über in das geistliche Israel. Jetzt sagt er aber dieses interessante Ding. Die letzte Sichtweise zum Thema Israel und die Kirche, welche man noch erwähnen muss, könnte man auch als extreme Ersatztheologie bezeichnen. Ersatztheologie, was heißt das? Dass die Juden ersetzt wurden durch das Christentum, das ist Ersatztheologie. Und jetzt redet er von einer extremen Ersatztheologie. Während die Dispensationalisten oft darauf beharren, dass die traditionelle reformierte Bestätigung des einen Volkes Gottes, bestehend aus Gläubigen, aus den Juden und Griechen, auch eine Form von Ersatztheologie ist, hält die reformierte Anschauung das Evangelium nicht für einen Ersatz der alten Bundesform, sondern deren Erfüllung. Er tastet also ganz vorsichtig, er will es nicht Ersatz nennen, aber er will es auch nicht Ersatz nennen. Naja, wir wissen wenigstens, was sie lehren. Schlussfolgerung. Hat Gott eine andere Absicht und ein eigenes Erlösungsprogramm für Israel als für die Kirche? Oder erfüllt das Evangelium von Jesus Christus Absicht, ein Volk aus jedem Stamm, Sprache und Volk zusammen, sowohl Juden als Heiden, zu einer weltweiten Familie? Wenn der Apostel Paulus im Römer 1,16 erklärt, dass das Evangelium die Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, zuerst die Juden und dann die Griechen, dann erklärt er, dass es einen Heilsweg für alle gibt, die an Jesus Christus glauben. Doch betont er gleichzeitig, dass diese Erlösung nicht Gottes Erlösungsziel für die Juden beiseite schiebt oder aufhebt. Also hat er recht. Die Bibel sagt ganz eindeutig, da ist nur eine Erlösung. Hier ist noch ein Artikel von Michael Moller und er schreibt über diesen Galater 6, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es gibt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern die neue Schöpfung. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Das ist der Vers, worum es geht. Dann schreibt er, die richtige Interpretation und Übersetzung des letzten Satzes in Galater wurde seit dem letzten Jahrhundert eine Streitfrage. Vorher war es kein Streitpunkt. Mit wenigen Ausnahmen wurde das Israel Gottes als ein Name für die Kirche verstanden. Das war also reformierte Theologie. Wieso ist es heute nicht mehr reformierte Theologie? Hat sich der Satz geändert? Hat sich die Bibel geändert? Oder haben sich die Gesinnungen geändert? Unter wessen Einfluss? Hier ist noch ein Artikel von Palmer Robertson, The Israel of God. Und er sagt, dass genau das Gleiche, die Identifizierung eines eigenständigen Volkes das zu den Empfängern von Gottes erlösten Segnungen wird und doch eine von der Kirche Jesu Christi getrennte Existenz führt, schafft unüberwindbare theologische Probleme. Jesus Christus hat nur einen Körper und nur eine Braut, ein Volk, das er sein Eigentum nennt, was das wahre Israel Gottes ist. Dieses eine Volk besteht aus Juden und Griechen, die glauben, dass Jesus der versprochene Erlöser ist. Also sind die Theologen sich einig, dass die reformierte Theologie korrekt ist. Aber heute will niemand das glauben. Vorlesung über den Galaterbrief. Was hat Martin Luther dazu gesagt über den Galaterbrief? Er schrieb, das Israel Gottes sind nicht die physischen Nachfahren von Abraham, Isaac und Israel, sondern jene, die mit dem gläubigen Abraham an die Verheißungen Gottes glauben und nun in Christus offenbart sind, seien sie jetzt Juden oder Griechen. Wenn man das heute glaubt, dann ist man ein Gegner einer Riesenwelle der anderen Ansicht. Und doch ist es die Wahrheit, so wie sie entdeckt wurde durch die Reformatoren, heute noch gelehrt wird als die Sicht der Reformation einfach was die Bibel sagt, aber keiner möchte haben, dass man das noch glaubt. Calvin, was hat Calvin gesagt? Obwohl er viele andere Dinge auch gesagt hat, mit einem Wort, er nennt die Israel Gottes, die er vorher als Kinder Abrahams nach dem Glauben bezeichnete. Das schließt also alle Gläubigen ein, ob Juden oder Griechen, diese wurden in einer Kirche vereint. Jetzt die Nachkommen von Calvin scheinen das nicht mehr zu glauben. Also wer hat diese Verwirrung in die Kirche hineingebracht? Dass diese einfache Lehre, die einzig logische Lehre, nicht mehr angenommen wird. Es war der Futurismus und der stammt von Francisco Ribera. Und der hat ein Buch über die Apokalypse geschrieben und er war natürlich Jesuit, also eine gegenreformatorische Theologie. Und darin hat er gesagt, dass dieser Antichrist kommen würde und er würde in einem buchstäblichen Tempel, würde er 3,5 Jahre die Juden verfolgen und dann kommt das 1000-jährige Reich. Und das war natürlich, den Druck auf das Papsttum zu erleichtern, denn die Reformation hatte gesagt, das ist der Antichrist. Und der nächste war Kardinal Robert Bellarmine. Und der zauberte dann die anderen Gedanken dazu, dass das ein Jude sein würde, dass er 3,5 Jahre in dem Tempel regieren würde und so weiter und den Tempel verunreinigen würde. Also das war auch ein Jesuit. Also das ist eine reine jesuitische Lehre. Martin Luther schrieb, wir dürfen an keinen anderen Gott denken als Christus. Der Gott, der nicht aus Christi Mund spricht, ist nicht Gott. Gott hat sich im Alten Testament selbst an den Gnadenthron gebunden. Dort war der Platz, wo er hören würde. Solange die Leitung und Regierung des Moses Bestand hatte und gedieh. Auf ähnlicher Weise wird er immer noch keinen Mann oder menschliche Kreatur hören, als nur durch Christus. Wie eine Menge Juden hin und her eilte, Weihrauch verbrannte und da und dort opferte und Gott an verschiedenen Orten suchte und dabei das Heiligtum nicht beachtete, so ist es auch heute. Wir suchen Gott überall. Aber wenn wir ihn nicht in Christus suchen, finden wir ihn nirgendwo. Und ich stimme ihm 100% überein. Jetzt die meisten Juden glauben nicht an Jesus Christus, Es gibt messianische Juden, die behaupten, dass sie glauben an Jesus Christus. Aber der Jesus Christus, den sie annehmen, ist nicht der gleiche Jesus Christus, der in der Bibel beschrieben wird. Denn dieser Jesus Christus, an dem sie glauben, ist ein nationaler Erlöser. Er kommt, um das Volk zu erlösen. Aber der biblische Christus ist einer, der sagt, jeder steht persönlich vor diesem Gericht. Und es hängt von einer persönlichen Entscheidung an, ob ich ihm erlaube, dieses Problem der Sünde in mir aufzulösen. Also zwei verschiedene Sichten über Christi. Was lesen wir in den Schriften von E.G. White? Das Blut Christi und der Jünger, die sie umgebracht hatten, war auf ihnen und sie wurden in schrecklichen Gerichten heimgesucht. Sie redet über die Juden. Der Fluch Gottes folgte ihnen und sie waren ein Sprichwort und Spott für die Heiden und Christen. Sie waren gemieden, erniedrigt und verachtet, als ob das keinsmal auf ihnen wäre. Doch ich sah, dass Gott dieses Volk wunderbar bewahrte und es über die ganze Welt zerstreut hatte, damit sie als besonders von Gottes Fluch heimgesucht betrachteten wurden. Ich sah, dass Gott die Juden als Nation aufgegeben hatte. Und doch gibt es eine Gruppe unter ihnen, die den Schleier von ihrem Herzen herunterreißen kann. Einige werden doch noch sehen, dass die Prophezeiungen, die sie betrifft, sie sich erfüllt hat. Sie werden Jesus als Erlöser der Welt annehmen und die große Sünde ihrer Nation sehen. Das sind einige. Jesus abgewiesen und gekreuzigt zu haben. Einzelpersonen aus den Juden werden bekehrt werden, aber als Nation sind sie für immer von Gott abgegeben. Interessantes Zitat. Mit anderen Worten, als Nation können sie nicht diese Erlösung erwarten oder noch immer das Volk Gottes sein. Denn das Volk Gottes wird gezählt in denjenigen, die Jesus Christus annehmen, die ihn als Messias empfangen haben. 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Apostelgeschichte 13, 32, und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesaja spricht, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Sie haben keine Ausrede. Es ist ganz deutlich im Alten Testament, dass wenn der Messias kommt, die ganze Welt diese Botschaft zum Heil hören soll. Johannes 3, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Sie glauben ja nicht an Jesus. Dann können sie auch nicht das Volk sein. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Galater 4, 28, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Er redet zur Gemeinde. Denn es gilt weder Beschneidung, den haben wir schon gelesen, denn das Israel Gottes hat nichts mit der Beschneidung oder Unbeschnittenheit zu tun. Also man kann das Alte Testament nicht vom Neuen trennen, steht im Geist der Weissagung, denn beide sind die Lehren Christi. Die Lehren der Juden, die nur das Alte Testament akzeptieren, dient nicht zum Heil, weil sie den Erlöser verwerfen, dessen Leben und Dienst eine Erfüllung des Gesetzes und der Prophezeiungen war. Auch die Lehre jener, die das Alte Testament streichen, das sind die modernen Christen, führt nicht zum Heil, weil es das ablehnt, was in ein direktes Zeugnis Jesu ist. Skeptiker beginnen, den Wert des Alten Testaments zu schmälern. Dann braucht es nur noch einen Schritt, um die Gültigkeit des Neuen zu leugnen, und somit sind beide verworfen. Wir können kein halbes Evangelium haben. Es ist entweder alles oder gar nichts. Eusebius, seine Ansicht über geistliches Israel, bin ja nicht gerade begeistert von Eusebius, aber interessant, dass er das sagt. Dann floh der geistliche Samen Abrahams nach Pella. Jetzt, wer ist denn nach Pella geflohen? Waren das die Juden oder die Christen? Es waren die Christen. Also er nennt sie den geistlichen Samen, der floh nach Pella, auf die andere Seite des Jordans, wo eine sichere Zufluchtsstätte fanden und ihrem Herrn dienen und seinen Sabbat halten konnten. Das ist faszinierend. Jetzt Gershom Scholom, der ist jetzt schon verstorben, aber der war in 82 Professor des jüdischen Mystizismus an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Und wir müssen wissen, wie die denken, damit wir das verstehen. Er schreibt, das Judentum in all seinen Formen und Ausprägungen hat immer eine Vorstellung von Erlösung beibehalten. Also wie sehen die Juden die Erlösung? Ein Ereignis, das öffentlich auf dem Schauplatz der Geschichte und innerhalb der Gesellschaft geschieht. Es ist eine Begebenheit, die in der sichtbaren Welt stattfindet und die man sich nicht ohne sichtbare Erscheinungsform vorstellen kann. Im Gegensatz, er versteht also, was Christen lehren, im Gegensatz dazu sieht die Christenheit Erlösung als ein Ereignis in einer geistlichen und unsichtbaren Sphäre, ein Geschehen, das in der Seele reflektiert wird, in der persönlichen Welt des Individuums, das eine innere Veränderung hervorruft und keine Entsprechung mit irgendetwas in der Außenwelt benötigt. Also ganz eindeutig, das sind zwei Erlösungsansichten. Die christliche, die hat er perfekt definiert, aber das ist nicht, worauf die Juden warten. Sie warten auf eine Erlösung, die auf dem Schauplatz der Geschichte geschehen wird. Der Messias wird kommen, wir werden es sehen auf dem Fernsehen. Wir werden es in den Nachrichten lesen. Es ist ein Mega-Ereignis. Es passiert vor unseren Augen. Und das Volk als Ganzes wird diese Erlösung oder diese Wiederaufrichtung, dieses Prinzip der Herrschung über der Völker wieder erleben. Das ist nicht die christliche Sicht. Das ist eine nicht biblische Sicht. Denn Lukas 17, Vers 20 sagt, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommen, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das ist, was die Bibel sagt. Aber was hat Gershom Scholom gesagt? Nein, es wird sichtbar sein, wir werden es beobachten können. Es ist nicht biblisch. Die Gruppe der Tempelberg-Treuen, Temple Mount Faithful, ist ein, die haben den Grundstein schon gelegt oder den Grundstein zum Legen bereit, haben sie. Temple Institute, auch die ganze Einrichtung und priesterlichen Gewänder, die sind alle schon angefertigt. Alles ist bereit für diesen dritten Tempel. Er sagt auch, die Organisation in Israel, die an der Wiedererrichtung eines dritten Tempels arbeitet, äußerte, dass eine Regierung unter Netanyahu eine gute Nachricht für die Aussicht auf einen Wiederaufbau des Tempels sein. Ja, der Netanyahu hat augenblicklich ein paar kleine Problemchen, aber das haben sie sich erhofft. Jetzt Netanyahu war letztes Jahr und dieses Jahr sehr tätig und arbeitet auch mit der Jewish News Syndicate, John Hagee, Christian United for Israel. Und er hat da Ansprachen gehalten vor tausenden Christen, die diese Lehre verkündigen, dass da eine besondere Rolle für Israel ist und eine besondere Rolle für die Christen, dass die Christen entrückt werden. Und alle Augen schauen sie auf Jerusalem. Nirgends in der Bibel wird uns gesagt, dass unsere Augen auf Jerusalem gerichtet werden sollen. Aber die Christenheit hat ihre Augen auf Jerusalem, denn sie warten auf diese Entrückung. Es ist interessant, dass er gesagt hat, wir haben die gleichen Wurzeln. Nicht Jesus Christus, aber das Wort Gottes. Wir haben den gleichen Standard, wir haben die gleiche Moralität. Wo haben wir die her? Wir haben sie aus der Bibel. Wir haben die Bibel in Gemeinden. Das ist gut, aber haben wir die gleiche Ansicht über die Bibel im Gemeinden? Das ist die Frage. Also Haggis mutige Fürsprache für den jüdischen Staat ist schon eine Konstante in seinem Lebenslauf. Und es wurden schon etliche Millionen eingesammelt für Israel, für diesen Zweck. 2006 gründete Haggie die Organisation Christians United for Israel. Zigtausende und Abertausende Christen warten auf dieses Ereignis. Also hier war das Summit, wo Together we stand with Israel, wir stehen Schulter an Schulter mit Israel. Das ist, woran wir glauben, wir warten auf den dritten Tempel. Also wann wird der dritte Tempel gebaut? Wie soll der aussehen? Und was soll da passieren? Und das ist hier vom dem Instituten da. Die Bibel lehrt ganz klar, dass ein neuer Tempel, der dritte Tempel, wird während der großen Trübsal existieren. Wirklich? Jesus hat gesagt, er wird diesen Tempel vernichten und in 3 Tagen wird er ihn wieder aufrichten. Und das hat man gebraucht als Beweis, dass er gekreuzigt werden durfte. Von welchem Tempel sprach er denn? Die Bibel sagt ganz eindeutig, er sprach von dem Tempel seiner Gemeinde. Die wird er aufrichten und die Pforten der Hölle werden nicht gegen sie standhalten. Also dieser Auslegung hier, dass der zukünftige Fürst, der Antichrist, wird ihn betreten und die Opfer in der Mitte der Trübsal aufhören lassen. Der Apostel Paulus erwähnt ihn in seiner Erklärung, dass der Mensch der Sünde den Tempel entweihen wird, weil er ihn betritt und sich selbst als Gott ausgibt. Die protestantische Erklärung für diesen Tempel war natürlich die Gemeinde, denn das ist biblisch, und dass der Antichrist sich in der Gemeinde Gottes als Gott hervorheben würde. Und das ist genau, was das Papsttum tat. Es hat sich in die Gemeinde gestellt und sich dargestellt als Gott. Der dritte Tempel wird auch im Buch Offenbarung erwähnt, als Johannes gesagt wird, er soll den Tempel messen. Eine symbolische Art, um zu sagen, seinen geistlichen Zustand zu beurteilen. Also das wissen sie wenigstens, aber naja, sie wollen es buchstäblich haben. Here is breaking news, Israel. Der dritte Tempel, näher als jemals zuvor. Und dann zitieren sie 2. Mose über die Priester und die Söhne Aarons, dass die schon vorbereitet werden mussten. Das Temple Institute hat den zweiten Schritt in die Richtung Tempelbau unternommen, eine Liste wählbarer jüdischer Priester zusammenzustellen. Also sie haben die Priester, sie haben die Opfertiere, sie haben die Gegenstände für den Tempel, die sind schon gebaut. Und dann natürlich, ohne dem roten Kalb geht nichts, Rabbi Sham richtete die internationale Direktor des Temple Institutes, gab am Montag eine Erklärung ab. Die Bekanntgabe trifft auf die wöchentliche Lesung aus dem Torah über Vorbereitung der roten Kuh. Und die rote Kuh ist schon gezeugt, also sie ist schon da. Sie warten nur für den Befehl. Also hier, das ist das Tempelinstitut, der Laver, wo sie sich waschen, der ist schon vorbereitet, schon gebaut. Das sind die Geräte, möge es schnell zu unserer Zeit gebaut werden. Dann die Gefäße sind schon angefertigt, der Tisch der Schaubrote ist angefertigt, die Menorah ist schon fertig. Und die Menorah ist schon in einem symbolischen Ritual entfernt worden von dem Platz, wo sie aufbewahrt wurde und zum Tempel, zu der Klagemauer hingebracht worden, um das schon einzuweihen. Und die Bundeslade, ja, das ist ja interessant, was die da mit der Bundeslade zu tun haben. Hier ist ein Zitat vom Geist der Weissagung. Es war schon immer die Absicht Satans, die Gedanken der Menschen von Jesus auf Menschen zu lenken und die Eigenverantwortlichkeit zu zerstören. Satan misslang seinen Plan, als er den Sohn Gottes versuchte, aber bei den gefallenen Menschen hat er mehr Erfolg. Die christliche Lehre wurde verdorben. Päpste und Priester maßen sich eine erhabene Stellung an und lehrte die Menschen für die Vergebung ihrer Sünde nicht auf Jesus sondern auf sie zu sehen. Die Bibel wurde den Menschen vorenthalten und die Wahrheit vor ihnen zu verbergen, die sie, die Päpste und Priester, verurteilen würden. Ist ja interessant, heute haben alle die Bibel, aber sie lesen nicht mehr, was in der Bibel steht, sondern sie hören eher auf, was die Menschen darüber sagen. Die Apostel bauten die Gemeinde Gottes auf den Grund, den Christus persönlich gelegt hatte. Die Heilige Schrift verwendet häufig das Bild von der Errichtung eines Tempels, um den Bau der Gemeinde zu veranschaulichen. Also die Gemeinde Gottes, die Steine, die dafür gebraucht werden, sind Menschen. Und Petrus sagt, ihr seid heilige Steine. Die sollen in diesen geistlichen Tempel hineingebaut werden. Da durfte ja kein Hammerschlag sein. Also in dieser Grube der Welt werden wir gehämmert und, fertiggestellt, damit wir endlich, wenn wir in den Tempel eingebaut werden, keine Hammerschläge mehr empfinden sollen. Das ist Gottes Gemeinde, die zusammengerufen wird. In dem Brief an die Christen in Ephesien schrieb der Apostel, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr Mitarbeiter zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ganz deutlich, das ist die biblische Lehre. Aber die wollten einen Tempel aus Stein. Was hat Jesus gesagt? Wie viele Steine werden aufeinander bleiben von dem Buchstäblichen? Keiner. Und jetzt wollen sie ihn wieder aufrichten? Das geht gegen Gottes Wort. Das ist eine Anmaßung. Denn wofür war der Tempel und die Rituale des Tempels ein Symbol? Doch des Erlösungsplanes. Ist dieser Erlösungsplan erfüllt in Jesus Christus? Ja oder nein? Wenn er erfüllt ist, dann brauchen wir keinen Tempel. Wenn er nicht erfüllt ist, ja, dann brauchen wir einen Tempel. Mit anderen Worten, wenn wir einen Tempel bauen, dann sagen wir leumden Jesus Christus als den Erlöser. Und an die Christen in Korinth schrieb er, ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist, Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jedes Werkes wird das Feuer erweisen? Es redet über ein geistliches Haus. Das Werk Christi als Fürsprecher der Menschen wird in Zachariah 6,13 gezeigt. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird. Er wird ihn bauen, nicht ein Mensch. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens zwischen beiden bestehen. Also er ist der Eckstein, dieser Schmuck. Das ist die Gemeinde in Jesus Christus. Newsweek. Wird Trump das Kommen des Messias beschleunigen? Ich hoffe es. Evangelikale und Juden glauben es. Aber was glauben sie? Während Israel als historischen Moment führt, haben muslimische und europäische Verbündete den Umzug verurteilt. Denn Trump hat gesagt, die Ambassade kann, wie sagt man da, die Botschaft, kann verlegt werden nach Jerusalem. Und dann gab es Unruhen und einige haben sich darüber aufgeregt. Krisentreffen im UN-Sicherheitsrat nannte Trumps Ankündigen verfehlt. Also die Nationen haben sich aufgeregt, aber Trump hat das einfach gemacht. Und es gab Unruhen. The Jerusalem Post sagt, in einer neuen, breit angelegten Doktrine versichert Trump, dass Israel nicht die Ursache für die Probleme in der Region ist. Also wenn Israel nicht das Problem ist, wer ist dann das Problem? Der radikale Islam. Jetzt, das ist interessant. Die wollen nämlich einen Tempel bauen, aber der Tempel soll nicht nur die Juden zufriedenstellen, aber auch andere. Also Israel ist nicht das Problem. Und hier besucht Trump Israel und die Juden priesen Kirus auch für seine Hilfe und Unterstützung beim Aufbau des zweiten Tempels am gleichen Platz, an dem der erste zerstört worden war. Und sie behaupten, dass Donald Trump der zweite Kirus ist. Denn der erste hatte ja erlaubt, dass der Tempel gebaut wird und jetzt tut Trump das Gleiche. Er befürwortet eines drittes Tempels, unterstützen Trump schon vor seiner Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt am Mittwoch. Evangelikale Christen, die unerschütterliche Anhänger Trumps sind, glauben, dass ein dritter Tempel vor der Endzeit gebaut wird, was das zweite Kommen Jesu Christi einläuten wird. Also sie wollen ihn haben. Sie verstehen nicht, dass wenn sie ihn bauen, sie dadurch Jesus Christus leugnen. Ist Donald Trump ein moderner Kyros? Schon als Donald Trump letztes Jahr als Kandidat auftauchte, haben Christus auf das Buch Jesaja verwiesen und Trump mit dem persischen König Kyros in der Antike verglichen. Aber sie sind noch weitergegangen. Er, Trump, für Amerikas Wohl gebrauchen wird, so wie er Kyros zum Wohle des jüdischen Volkes gebraucht hatte. Kyros war ein heidnischer König. Breaking Israel News. Biblische Numerologie und Torah Code, Offenbarung, messianische Verbindung zwischen Trump und Kyros. Das möchte ich haben, wir müssen schauen, ganz vorsichtig, wie die denken. Also was zeigt darauf? Die Bibel? Nein, biblische Numerologie. Und sie zeigen Kyros und Trump zusammen. Und dann schreiben sie hier in Breaking Israel News, dass diese Verbindungen sind tief verwurzelt in Bible Codes und biblischer Numerologie, die beide Männer mit dem Kommen des Messias in Zusammenhang bringen. Faszinierend. Numerologie ist also nicht biblische Auslegung aufgrund des Wortes, sondern aufgrund einer mystischen babylonischen Numerologie. durch zwei mystische Methoden die Tora zu verstehen offenbart. Die hebräische Numerologie, auch als Gematria bekannt, und die hebräischen Buchstaben und Worten Zahlen zuordnet, die verborgene Bedeutung aufdecken, während Bible Codes in der Tora nach geheimen Mustern und Verbindungen suchen. Also Gott hat sein Wort geschrieben, nicht damit wir sein Wort lesen, sondern dass wir zwischen den Worten und in den Numerologien des Wortes sehen, was er sagt. Und das war ja ein Riesenthema in der Welt. Und da kann man ja alles entdecken in der Bibel. Da stehen die Namen von all den Präsidenten drin. Da stehen die geschichtlichen Personen drin. Adolf Hitler ist in der Numerologie drin. Und wie funktioniert denn das? Ja, ist ganz einfach. Wenn man auch nicht die Numerologie gebraucht, sondern nur den Bible Code gebraucht, da waren ja keine Vokale. Also wenn man zum Beispiel jetzt den Namen Adolf Hitler suchen würde, da wäre ja kein A, da wäre ja kein O, da wäre ja nur ein D, ein Ö und ein F. Man muss also Dulf suchen. Gut, jetzt wie macht man das? Man nimmt die Bibel und hat 1000 Seiten und dann liest man die Bibel von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten und jeden Querstrich durch die ganze Bibel. Und was sind die Möglichkeiten, dass man dann irgendwo in der Bibel Dulf findet? 100%, nicht wahr? Aber da steht er. Haha, da ist er. So funktioniert das. Und wenn man dann noch Numerologie hat, dann wird es ja noch komplizierter, dann hat man ja Nummern. Und aufgrund diesen Nummern, wer weiß, was die Klugen da alles entdecken. Und dann, was haben sie noch gemacht? Sanhedrin lässt einen silbernen halben Scheckel mit den Bildern von Trump und Kyros prägen. Das finde ich ja faszinierend. Und sie zitieren da die Bibel, die von dem halben Scheckel redet. Und so sieht die Münze aus. Ich habe nicht die Rückseite hier, aber die Rückseite ist auch interessant, denn auf der Rückseite ist da eine Taube und ein Modell des Tempels. Und es ist ja interessant, dass schon vor über 30 Jahren Donald Trump die Taube genannt wurde, weil er würde den Weltfrieden herbeibringen. Er würde durch seine Wirtschaftsmacht die Länder zwingen, die Atomwaffen aufzugeben. Er würde einen Krieg oder einen Frieden herbeibringen zwischen den Palästinern und den Juden. Er würde die Länder der Welt alle zwingen, die Atomwaffen aufzugeben. Er würde Sanktionen selbst gegen die Alliierten einführen, schon weit über 30 Jahre her. Und genau all diese Dinge tut Donald Trump heute. Also ist das reiner Zufall oder ist das geplanter Zufall? Also hier ist die Münze, aber der halbe Scheckel. Was war der halbe Scheckel? Das war das Erlösungsgeld. Und jeder musste einen halben Scheckel bezahlen. Jeder. Ob du reich warst oder arm warst. Und was haben sie gemacht mit dem halben Scheckel, nachdem sie dieses Erlösungsgeld eingefordert hatten? Sie haben die Silbermünzen geschmolzen und haben daraus die Sockel, das Fundament, der Pfeiler des Tempels gebaut oder der Bundeslade, nicht der Bundeslade, des Zeltes, des Heiligtums. Und dieses Fundament steht für wen? Denn kein Fundament kann man legen, außer das, was Christus ist. Und werde ich zu einer Säule in dem Tempel machen. Wofür steht diese Säule? Die Menschen, die in den Tempel aufgenommen werden, das ist die Gemeinde. Und worauf stehen sie? Sie stehen auf einem Fundament, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und die Erlösung kostet jedem das Gleiche, nämlich das Aufgeben des eigenen Nichts. Das ist die Symbolik. Aber hier machen sie das jetzt buchstäblich und das ist mit Donald Trump. Breaking News, Kabbalist, neuer Hochgeschwindigkeitszug für den dritten Tempel. Also Kabbalah-Blog sagt, dass die geheime Energie schreibt, dass wir diese Dinge nötig haben. Also haben wir Numerologie, wir haben kabbalistisches Denken hier drin und wie sie auch dieses alles auslegen. Dann wird die Los Angeles Times sagt, dass die US-Botschaft verlegt wird nach Jerusalem, das wissen wir ja. Der Bürgermeister sagt, ich danke Präsident Trump, dass dieser historische Moment wahr wird. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes und die Welt fängt an, diese Tatsache zu erkennen. Und hier ist die Los Angeles Times und die berichtet auch wieder was Interessantes. Sie sagt, die offizielle Begründung, warum in Israel anerkannte Botschaften ihren Sitz nicht in Jerusalem haben, ist ein esoterisches Konstrukt, Corpus Separatum genannt. Ein lateinischer Begriff, der getrennte Körper bedeutet. Er wurde von Beamten der UNO im ausgehenden Jahr 1947 erfunden. Also dieser Gedanke, dass Jerusalem anerkannt wird, aber nicht anerkannt wird, dass es da liegt, ist schon seit Anfang da. Und dann soll es aufgelöst werden, esoterisch, wenn kabbalistisch und nach den Sternen alles in Linie ist und dann soll dieses Geschehen stattfinden. Interessant, ein 350.000 Mann starkes saudi-arabisches Manöver war vor kurzem da eine Realität. Wozu? Um Israel anzugreifen? Nein. Das war gegen radikalen Islam. Und all die arabischen Länder und die muslimischen Länder waren daran beteiligt. Und dann haben wir hier eine ganz interessante Vorstellung von, wie das aussehen soll. Also the Dome of the Rock, diese Moschee, die soll bleiben auf dem Tempelberg. Und der neue Tempel soll direkt nebenan gebaut werden. Und hier das goldene Tor soll sich öffnen und die Menschen sollen reinkommen. Und die Christen und die Juden zusammen und die Muslimen an der einen Seite und ein ganz friedliches Zusammenkommen. Juden setzen Imam Mahdi mit dem Messias gleich. Ein Platz der Anbetung für alle Menschen. Muslimen und Juden sind im Gespräch darüber, den Tempel in der Nähe des Felsendoms zu bauen. Das folgende ist ein Bild dieser Webseite. Also da haben wir das Bild. Ein ganz normaler Tag in der Zukunft auf dem Tempelberg in Jerusalem. Juden, Moslems, Christen treten durch das Tor der Gnade ein und warten am Tempel am Felsendom, der Al-Aqsa-Moschee. Gut, also sie kommen alle zusammen. Der Tempelberg ist die überste der Zerstörung des Konflikts losgeworden, die noch von römischem Imperium übergeblieben sind. Und es ist wieder zu einem Platz der Freude geworden. Was noch? Man sieht Juden, nachdem sie durch das Gnadentor eintreten, sich nach links Richtung Tempel wenden. Moslems sieht man sich nach dem Gnadentor nach rechts Richtung Felsendom wenden, während andere Moslems daran vorüber zur Al-Aqsa-Moschee gehen. Die Christen sieht man von der rechten Seite des Bildes kommen und in Richtung der Kirche vom Heiligen Grab und des Felsengrabes gehen. Also eine Einheitsreligion, wo alle Religionen friedlich nebeneinander leben. Und das ist genau das Bestreben Roms. Wir sollen nicht mehr Streit haben unter den Glaubensgemeinschaften. Wir sollen nebeneinander leben, aber wir dürfen nicht evangelisieren, denn das ist Hasssprache. Aber die Bibel sagt, geh in die ganze Welt und was? Predige das Evangelium. Also hier haben wir ein Problem. Jesus Christus ist nur einer von vielen. Die Moslems, die erkennen ihn nicht als den Messias und die Juden auch nicht. Aber alle werden sie friedlich auf diesem Dom sein. Einer dieser gemischten Gruppen mit Musikern in ihrer Mitte wird im Vordergrund dargestellt. Die dargestellten Musiker sind von links nach rechts stehen. Ein christlicher Tamburinspieler, da sind sie, die Musiker in der Mitte. Ein christlicher Tamburinspieler, ein jüdischer Geigenspieler, ein muslimischer Trompetenspieler und sitzend ein jüdischer Harfenist und ein Moslem mit einem Kunan, einem traditionellen arabischen Instrument. Die 13 um die Musiker versammelten Menschen sollen eine Mischung aus Juden, Moslems, Christen und anderen aus der ganzen Welt darstellen. Also was für ein System haben wir hier? Ein babylonisches System, wo alle Glaubensgemeinschaften zusammen sind, aber Christus wird auf die Seite geschoben oder reduziert zu einem Gründer einer der vielen Religionen. Mit den Musikern zusammen ergeben sie 18 Menschen. Das ist der numerische Wert des hebräischen Wortes Chai, was lebendig oder Leben bedeutet, also Numerologie. Und das ist ja faszinierend, eine Einheitsreligion. Gibt's die? Papst ruft alle Religionen auf, sich zu vereinen. Papst Franziskus drängte Mitglieder aller Religionen und die, die zu keiner Kirche gehören, sich zu vereinen, um Gerechtigkeit, Frieden und die Umwelt zu verteidigen. Und es ist nicht zuzulassen, dass der Wert eines Menschen auf das reduziert wird, was er produziert und was er verbraucht. Also der Umweltschutz, der ist ja so wichtig. Ich gehe nicht darüber reden, außer dass die ganze Wissenschaft, die da verkündigt wird, nicht auf Fakten beruht. Und wir haben ja das Video rausgegeben vor kurzem, das heißt Sunday is coming. Und da könnt ihr genau sehen, wie die Welt vorbereitet wird für diese Einheit. Denn nur ein Geschehen außerhalb der Religion kann auch die säkuläre Welt mit einbeziehen. So, ich gehe nicht über dieses Thema weiter sprechen, aber es ist Teil davon. Donald Trump, ist das ein Gegner des Papstes oder ist es vielleicht eine hegelische Dialektik? Hier sehen wir Donald Trump und seine Familie in Schwarz beim Papst. Der Papst sieht nicht gerade sehr glücklich aus. Aber Charisma News sagt, 12-mal, das ist eine charismatische Zeitschrift, 12-mal hat Papst Franziskus offen eine Weltreligion oder eine neue Weltordnung beworben. 12-mal. Eine neue Vision für Gottes heiligen Berg, Hadda Haskalah sagt. Ich sehe das Problem nicht in der Vision ultimativer Einheit in Vielfalt, sondern darin, welche Schritte auf dem Weg dahin unternommen werden und welche Folgen es mit sich bringt. Und dann sagt diese Person, ja, das hört sich nicht richtig an. Es scheint, als ob das zum Götzendienst führen würde. Also nicht alle Leute sind begeistert über die neue Bewegungen. Focus on Jerusalem, the Eastern Gate, das goldene östliche Tor. Die jüdische religiöse Tradition lehrt, dass der kommende Messias Jerusalem durch dieses Tor betreten wird. Ist ja interessant, dass die Muslimen das auch lehren. Und darum haben sie ihre Gräber direkt nebenan, dass wenn der Imam Mahdi kommt, die Auferstandenen direkt mit ihm durch das goldene Tor gehen. Aber das goldene Tor ist ja zugebaut. So, wie soll das gehen? Um dies zu verhindern, haben die Moslems während der Herrschaft Suleimans das Tor vermauert. Ist auch heute noch vermauert. Nach jüdischer Tradition wird der Messias durch das goldene Tor der Altstadt kommen und die Auferstehung der Toten des Friedhofs auf dem Berg verursachen. Aber die Moslems haben die gleiche Ansicht. Er wird also da durchkommen. Da ist das goldene Tor, augenblicklich ist es vermauert. Ezekiel 44 sagt, und er führte mich wieder zu dem äußersten Tor des Heiligtums im Osten. Es war aber zugeschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden und niemand soll dort hineingehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen. Darum soll es zugeschlossen bleiben. Nur der Fürst darf sich, weil er der Fürst ist, dort niederlassen. Also nehmen Sie die Typologie des Tempels, die in Ezekiel beschrieben wird, und drehen Sie um und machen Sie buchstäblich. Da ist auch ein Vortrag in dieser Reihe, das heißt, bau mir ein Haus. Und da werden wir die Typologie des Tempels und der Gemeinde genauer betrachten. Israel Today, ein Moslem, der sich auf den dritten Tempel freut. Die Moslems freuen sich auf den dritten Tempel. Warum? Weil dann kommt die Einheit und der Frieden. Und wir können endlich nebeneinander existieren, ohne ein Problem. Er sagte, dass Juden und Christen viele gemeinsame Werte teilen und die gegenwärtigen Widerstand einfach eine List Satans ist. Und er hat sich getroffen mit vielen Geistlichen in den arabischen Ländern und mit Israel und sie sind begeistert. Papst Franziskus gibt Bauplan für geopolitische Stabilität heraus. Angeblich sagt er, der US-Präsident, augenblicklich, liegt schief. Aber das ist reine hegelische Dialektik. Als Vorbereitung auf den dritten Tempel ernennt der Sanhedrin einen hohen Priester. Also jetzt haben sie schon den Priester ernannt. Und sie haben auch hier schon Opfer gebracht, außerhalb des Gebäudes, nicht bei der Klagemauer. Widerwillig kommentierte Rabbi Kohane die Entscheidung des Sanhedrin. Das ist vielleicht nicht die richtige Zeit, um einen Kohen Gadol zu wählen. Es gibt keine vorgeschriebenen Opfer, sagte er in der Breaking Israel News. Er fügte jedoch hinzu, das könnte sich über Nacht ändern. Auf jeden Fall ist es klar, dass wir vorbereitet sein müssen, Priester einzusetzen und alles bereit zu haben. Auf die Frage, wie lange es dauern würde, bis man opfern könnte, falls es plötzlich erlaubt wäre, überlegte er sorgfältig, bevor er antwortete. Wenn die Regierung entscheidet, es zu erlauben, würde es nur ein paar Wochen dauern, um die Vorbereitungen zu treffen, sogar für die Feier des Yom Kippur. Also alles ist bereit für diesen Tempel. Das hier ist einer der leitenden Figuren in diesem Sanhedrin. Was er sagt, ist, dass der Messias wird kommen. Der Messias wird kommen. Und er ist ein Jude. Aber er ist nicht Jesus Christus. Er ist nicht Jesus Christus. Ihr könnt glauben, dass er Jesus Christus ist. Er ist nicht Jesus Christus. Lukas 13, Vers 35. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wie wird das Haus bleiben? Was steht da geschrieben? Euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Ich glaube, die ganze Welt ist wie in einem Schnellzug auf dem Weg zum Ende. Wir sehen eine Bewegung in der Welt, wo das Klima gebraucht wird, um Menschen zusammenzurufen zum Gemeinwohl. Die Gemeinwohlgesetze in Laudato Si, die Enzyklikel des Papst Franziskus, beinhalten Sonntag als Ruhetag. Ich war jetzt erstaunt, als ich in Amerika war. Wir waren bei einer Bushaltestelle und meine Frau schubst mich so auf die Schulter, denn in der Bushaltestelle sind da Werbungen. Und es war eine Werbung für eine Bank. Und sie sagt, schau mal auf die Werbung. Ja. So doof bin ich. Man muss auf die Frauen hören. Aber sie war ganz energisch. Schau wieder hin. Da habe ich wieder hingeschaut. Da habe ich ganz stutzig geschaut, denn da steht geschrieben, diese Bank und die Werbung. Und dann, möchtest du ruhen von den Lasten der Wirtschaft? Sonntag ruhen mit unserer Bank zusammen. Ist ja interessant, dachte ich. Und dann fielen unsere Augen auf all die anderen Werbungen, überall in Amerika. Margarine. Herrliche Margarine streichen wir auf unsere schönen Brötchen, derweil wir am Sonntag einen Ruhetag haben. Ich dachte, was ist denn hier los? Das ist ja interessant. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Dann wurde ich auf solche hingewiesen, welche in dem großen Irrtum sind zu glauben, es sei ihre Pflicht, zu den alten Jerusalem zu gehen. Und die denken, dass sie dort ein Werk zu tun haben, ehe der Herr kommt. Solche Ansicht ist durch dazu angetan, die Gedanken und das Interesse von dem gegenwärtigen Werke Gottes unter der dritten Engelbotschaft abzuwenden. Denn diejenigen, die denken, dass sie nach Jerusalem gehen müssen, werden ihre Gedanken dort haben und ihre Mittel werden dem Werk der gegenwärtigen Wahrheit vorenthalten, um sich selbst und andere dorthin zu bringen. Ich sah, dass solche Mission nicht wirklich Gutes wirken wird, dass es lange dauern wird, bis nur einige Juden an das erste Kommen Jesus glauben. Wie viel noch mehr, bis sie an das zweite Kommen glauben werden. Ich sah, dass Satan manchen in dieser Sache irregeführt hat und dass sie den Seelen in ihrem Umfeld in diesem Land helfen könnten und diese zum Halten der Gebote Gottes führen könnten, aber sie lassen sie unbeachtet und verloren gehen. Ich sah auch, dass das alte Jerusalem niemals wieder aufgebaut werden wird. Und dass Satan sein Möglichstes tut, um die Gedanken der Kinder Gottes jetzt in der Sammelzeit auf solche Dinge zu lenken und sie dadurch hindert, ihr ganzes Interesse dem gegenwärtigen Werk des Herrn zuzuwenden. Und sie beeinflusst die notwendige Vorbereitung auf den Tag des Herrn zu vernachlässigen. Das ist ein interessantes Zitat. Ist es biblisch? Ich glaube ja, wir haben ja gerade die Texte gelesen. Es wird nicht wieder aufgebaut werden. Aber hier versuchen sie es aufzubauen. Es ist für mich nur noch ein Zeichen, wie nah wir am Ende sein müssen. Denn wenn die Welt in diese Richtung rennt und wir sehen all die anderen Dinge, die dazukommen, dann glaube ich, wir sind ganz nah am Ende. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Es werden falsche Christusse, falsche Propheten Und ich glaube, diese falschen Propheten sind Institute, nicht Einzelpersonen. Wie viele sogenannte protestantische Glaubensgruppen gibt es in der Welt? Tausende? Tausende? Und was verkündigen sie? Wahrheit oder falsche Prophetie? Falsche Prophetie. Es gibt tausende falsche Propheten. Und für jeden hat der Teufel etwas. Einige bezaubert er mit dieser Musik, andere bezaubert er mit der Musik. Und man geht zur Gemeinde und man schaut sich das neue Jerusalem da an, das gebaut werden soll. Und man vernachlässigt die wahre Auslegung der Prophetie. Wir stehen kurz vor dem Ende. Und Gott muss uns helfen, damit wir die wahre Botschaft der Wiederkunft, des wahren Messias, der kommt, verkündigen. Wie heißen wir? Oder die Mehrheit wenigstens in diesem Saal und die, die nicht dazu gehören, hoffentlich werdet ihr auch noch euch dazu zählen. Wie heißen wir? Adventisten. Und was lehren die Adventisten? Wir warten auf die Wiederkunft Christi. Und ich glaube, diese Wiederkunft ist bald. Noch nie in den 32 Jahren, wo ich jetzt diese Wahrheit verkündige, noch nie habe ich so einen Hunger erlebt wie in den letzten paar Monaten. Die Leute haben Hunger. Und wer soll sie sättigen? Wer soll sie sättigen? Sie kommen zu Vorträgen, sie sind keine Adventisten, sie sitzen da. Ich habe es erzählt schon mehrere Male. Atheisten sitzen da, Katholiken sitzen da, Leute, die überhaupt gar nichts glauben, Leute, die an Neurosen leiden, sitzen da. Und dann fragen sie, ja, was ist dieser Geist der Weissagung? Ich glaube nicht dran. Dann sage ich, tut mir leid, das ist Teil der Endzeitgemeinde. Ändere dich, und zwar schnell. Und was sagen sie dann? Okay. Das ist unglaublich. Wäre das passiert vor einem oder zwei Jahren oder drei Jahren oder vier Jahren? Ganz bestimmt nicht. Etwas ändert sich. Gottes Volk muss wach werden. Möge Gott euch die Kraft geben, um zu stehen für die Wahrheiten, die durch Blut erkauft wurden und die in dieser Gemeinschaft aufgenommen wurden. Und für die Sonderlehren, die sonderlich sind für unsere Gemeinschaft, die Heiligtumslehre. Ohne die Heiligtumslehre könnten wir vielleicht auch in diese Falle fallen. Weil die Heiligtumslehre sagt uns genau, was der Erlösungsplan ist. Und Gott will diese Gemeinde gebrauchen. Und er wird sie gebrauchen. Denn bald werden wir laut rufen müssen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, die ganze Welt ist verführt. Die ganze Welt rennt hinter dem Tier und seiner Theologie nach. Die ganze Welt ist umgekrempelt in ihrem Denken. Die ganze Welt kann nicht mehr klar im Wort Gottes erkennen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Die ganze Welt weiß nicht, dass da ein Urteil kommt. Sie glauben an eine Entrückung. Und hier steht ein Volk von Hunderten und Tausenden und Abertausenden Menschen, die die Wahrheit kennen. Und die restliche Welt geht verloren. Ist das, Herr, warum du uns aufgerichtet hast? Um auf Wahrheit zu sitzen und sie nicht kundzumachen? Herr, gib uns die Kraft, um deinen Charakter zu reflektieren, denn ich wollte, dass irgendjemand verloren geht. Denn genauso wie die verführt sind, so waren wir in die Irre geführt. Und du hast uns herausgeholt. Gib uns diesen Eifer, dass wir die anderen auch warnen, dass sie auch erlöst werden können. Danke für deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich um den Spätregen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, ihr wart ein herrliches Publikum. Keine Tomaten, ich bin noch ganz sauber.